Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich sehr, dass ich mit Rose zusammen unter euch sein darf und dass wir gemeinsam jetzt auf das Wort hören dürfen. Danke auch für den lieben Empfang, für die Eingangsworte. Es ist einfach schön, wenn man heimkommt. Ja? Wir wohnen zwar nicht hier, aber wir sind trotzdem ein Stück zu Hause hier. Da, wo Gotteskinder sind, da sind wir zu Hause. Und wir sind praktisch überall zu Hause. Ja, weil das eigentliche Zuhause ist ja über den Himmeln, ja, in dem Bürgertum, in dem wir zu Hause sein dürfen. Und wir leben hier in einem exterritorialen Bereich. Ja, so wie habe ich gestern das Beispiel genommen, wie wenn man mit einem Schiff über den Atlantik fährt, das unter USA-Flagge fährt, ja. Dann ist man auf dem Schiff ein Bürger der USA, ja, weil das Schiff der USA gehört. Und wenn dort ein Kind geboren wird, dann ist es eigentlich Bürger dieses Landes, obwohl es eigentlich ja, von der Herkunft her nicht aus der USA kommt. Ja. Und so haben wir es gestern gesagt, leben wir alle in einem Lichtbereich, ja, wo das Licht unseres Gottes hier reinfällt in diesen Kosmos und uns damit einzäunt. Ja? Und wir leben in diesem Lichtbereich und da, wo wir hingehen, da geht dieses Licht des Herrn mit und gibt uns Licht auf unserem Weg. Weil um uns rum ist es ja Krabbennacht, hatte ich gestern gesagt. Ja? Ich denke, ihr versteht den Ausdruck. Ja? Das ist ein schwäbischer Ausdruck. Ihr habt vielleicht auch solche Begriffe hier im Südosten Deutschlands. Ja, wir sind dran, das Gebet des Paulus zu betrachten. Es gibt ja Brüder, die sagen, es sind zwei Gebete, nämlich eins in Epheser 1 und das andere in Epheser 3. Aber wir werden sehen, dass das Gebet eigentlich eine Einheit bildet und nur durch Erklärungen des Paulus zu verschiedenen Begriffen innerhalb des Gebets sozusagen auseinandergerissen wird. Ja. Und in den Übersetzungen, da finden wir auch immer wieder Klammern. Die Übersetzer haben das natürlich gemerkt, ja, dass der Paulus immer wieder was unterbricht, das Thema wechselt und dann geht es wieder weiter im Gebet. Und das kommt auch zum Ausdruck, wenn wir das jetzt miteinander mal lesen. In Epheser 1 ab Vers 15 fängt der Paulus im Grunde an, das zu beten und die eigentlichen Bitten starten dann ab Vers 17. Und ich möchte ganz bewusst dieses Gebet im Zusammenhang lesen, ja, dass das Innere zusammen herauskommt. Und ich hatte gestern schon erklärt, es sind 7 Bitten, man kann auch 9 zählen, aber im Grunde sind es 7 Bitten und so ist es ein Spiegel von dem Gebet des Reiches, der Himmel, das der Herr Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Das hat ganz andere Inhalte, es sind 7 Bitten und hier hat der Paulus der Gemeinde auch 7 Bitten gegeben, die anders lauten, ja, weil sie eben auf den Leib des Christus zugeschnitten sind. Jetzt lese ich ab Epheser 1, Vers 17 bis 20a. Das ist so, wie ich verstehe, der erste Teil des Gebetes. Epheser 1, 17 bis 20a. Bittet Paulus, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, erstens euch gebe Geist der Weisheit und der Hüllen Hinwegnahme, in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, zweitens, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, drittens, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes oder Losteiles in den Heiligen ist und viertens, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft hinein in uns, die Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, welche er wirkte oder auswirkte in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und jetzt geht der Gebetsgedanke in Vers 2, in Kapitel 2, 1 weiter, wo Paulus sagt, so auch euch, die ihr tot waret in den Vergehungen und Sünden. Das gehöre also noch zu der 4. Bitte, dass uns bewusst wird, die gleiche Stärke der Kraft die in Christus wirkte, wirkt jetzt auch in euch, also in uns. Und dann kommt wieder ein Einschub mit Erklärungen und das Gebet setzt Paulus fort in Kapitel 3, Vers 1, indem er dort sagt, dieser Halb, um der Dinge willen, die er vorher auseinandergefaltet hatte, ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu für euch die Nationen. Und jetzt kommt wieder ein Erklärungsabschnitt zwischenrein und Paulus beendet dann das Gebet, indem er in Kapitel 3, Vers 14 bis 21 weiter betet. Dort steht es, dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Fünfte Bitte, auf dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Sechste Bitte, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen herabwohne oder von oben her wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet werdet. Siebtens, auf dass ihr zusammen mit allen Heiligen völlig zu erfassen vermöget, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Was bedeutet 7a? Erstens, 19 zu erkennen, die das Wissen übersteigende Liebe des Christus, auf das ihr B erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Und nun kommt ein kostbarer Lobpreis, mit dem Paulus dieses gewaltige Gebet abschließt. Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maße mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm ist die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu hinein in alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter. Amen. Es ist ein gewichtiges Gebet und ich hatte gestern gesagt, ich habe von Paulus den Begriff, den er auf das Wort bezogen hat, nämlich das Urbild gesunder Worte, habe ich jetzt mal für dieses Gebet genommen. Das ist ein Urbild eines gesunden Gebetes. Und das heißt, dass wenn wir diese Bitten zu unseren Bitten machen, dass wir ganz sicher sind, dass der Herr diese Bitten erhört. Wenn ich um irgendwelchen Unsinn bitte, ja, dann bin ich nicht sicher, ob der Herr das erhört. Ja, ich habe als Kind manches Unsinnige gebetet. Ja, ich habe mal darum gebetet, dass Gott mir eine Freundin schenkt. Und ich bin ein paar Jahre später dann sehr glücklich gewesen, dass er das nicht erhört hat. Ja, weil da hätte ich sonst womöglich manchen Unsinn gemacht in diesem Alter. Ja, es ist natürlich nicht verboten, sowas zu beten. Ja, der Herr hat nicht Feuer vom Himmel fallen lassen, weil ich sowas gebetet habe. Aber er hat mir nachher klargemacht, du, das war nicht so ganz das mit dieser Bitte. Ja, und so gibt es ja noch andere Sachen, die wir gerne beten. Und der Herr ist dann so gnädig und lässt es mal liegen. Und irgendwann kommen wir drauf und sagen, Herr, verzeih, dass ich sowas erbeten habe von dir. Das ist ja dir gar nicht würdig. Ja. Also das nur nebenbei als ganz praktisches Element. Und jetzt, der David wusste schon, ich möchte diese Verse heute auch nochmal lesen, der wusste schon von Bitten, die sein Herr ihm gegeben hatte. Das heißt, er hat erkannt, manches, was ich erbete, das habe ich von meinem Herrn bekommen, um das zu erbitten. Und deshalb sagt er in Psalm 37, da stehen noch anderes kostbare Dinge drin, Vers 3 bis 7 folgendes. Vertraue auf Yahweh und tue Gutes. Wohne im Land und weide oder ergötze dich oder pflege oder übe Treue. Und ergötze dich an Yahweh, so wird er dir geben die Bitten deines Herzens. Wälze auf Yahweh deinen Weg und vertraue auf ihn. Und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei oder halte still, denn Jahweh, und harre auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der böse Anschläge ausführt. Also gibt es den Fall, dass der Herr mir Bitten ins Herz gibt, die ich dann bete. Und wenn ich diese Bitten bete, dann erhört er die auch. Und er sagt ja dann danach, wälze auf Jahweh deinen Weg. Ja? Und wenn da Wälzen steht, ja, dann ist es doch manchmal so, dass der Weg, der vor uns liegt, manchmal wie ein Riesenstein ist, den wir kaum bewegen können. Und dann sollen wir was tun, wir sollen das Ding nicht selber bearbeiten, sondern abgeben. Ja? Und das heißt wälzen. Ich muss also meine Kraft dazu verwenden, indem ich sage, Herr, das Ding ist mir eine Nummer zu groß, ja, ich muss das komplett abgeben, sonst wird nichts daraus. Und was macht dann der Herr? Da steht nicht, er wird nach 23 Tagen hören, sondern es heißt einfach, er wird handeln. Und diese Verheißung, die reicht dem Glauben aus. Der Glaube muss nicht wissen, wie es dann im Detail weitergeht, sondern er darf vertrauen, wenn ich das ganz hinwerf, dann wird der Herr handeln. Und dann merke ich, aha, da kriege ich den Gedanken und den Gedanken zur Lösung dieses Problems. Und ich merke dann, aha, das hat mir der Herr ins Herz gegeben. Der Gedanke kommt seiner Lebtag nicht von mir. Es war sein Einfluss auf mein Gedankengebäude. Also ganz kostbar. Wir wollen jetzt in die einzelnen Bitten reingehen, aber zunächst noch einen Vorspann. Und zwar, bevor der Paulus nun bittet in diesem Gebetsteil Nummer 2 in Kapitel 3, erklärt er, zu wem er betet. Und das ist ganz wichtig, ja, dass wir uns bewusst sind, wen wir da vor uns haben, zu dem wir beten. Und deshalb macht der Paulus hier ganz kostbare Erklärungen. Im ersten Teil nennt der Paulus zwei Eigenschaften Gottes. Epheser 1, Vers 17, auf das der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus nennt also Gott den Vater, den Gott des Herrn Jesus Christus. Wir sehen also hier diese Hauptschaften, dass Gott der Vater über allem ist und dass darunter, unter dem Haupt, eine Stufe niedriger der Sohn ist, weil er nimmt Gott, den Gott des Herrn Jesus Christus. Ja, das ist ein Gedanke, der ist ziemlich verschüttet in der Christenheit. Ja. Und dann kommt als zweites der Vater der Herrlichkeit. Euch gebe Weisheit, Geisterweisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt in Kapitel 3, Vers 14, wo er das Gebet fortsetzt, kommen zwei weitere Eigenschaften. Er sagt, Vers 14 und 15, dieserhalb beuge ich meine Knie drittens vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem viertens jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Eine Dimension, die wir uns kaum vorstellen können. Zusammengefasst ist Gott also der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es wäre ein extra Thema wert, eine Stunde sich mit dieser Aussage zu beschäftigen. Der Paulus verwendet es, glaube ich, 5-mal insgesamt, indem er von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus spricht. Epheser 1, Vers 3 zum Beispiel steht es so. Ja? Und dann die zweite Zusammenfassung. Es ist der Gott, welche jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benennt. Und die Quelle für diese Vaterschaft der Herrlichkeit unseres Gottes nennt die Schrift zweimal. Und zwar einmal im Psalm 29, Vers 2 und 3. Dort heißt es von David, gebet Jahweh die Herrlichkeit seines Namens, betet Jahweh an in heiliger Pracht. Die Stimme Jahwes ist auf den Wassern. Und jetzt kommt der Begriff der Gott der Herrlichkeit. Donnert Jahweh auf großen Wassern. Das heißt, Gott ist also der Gott der Herrlichkeit. Ja? Im Hebräischen der Begriff Kavod, die Herrlichkeit, da gibt es einen Gott drüber. Also er ist selber natürlich herrlich in seiner Gestalt, aber ist auch der Gott der Herrlichkeit. Und was das bedeutet, werden wir gleich dann sehen. Im Leben Abrahams ging es nämlich auch um Vaterschaft. Denn damals, beziehungsweise Entschuldigung, jetzt habe ich was übersprungen. Ja, der David spricht also von dem Gott der Herrlichkeit. Und der David ruft die Psalmbeter oder die Psalmleser zur Anbetung Jahwes Gottes auf und nennt ihn Gott der Herrlichkeit. Und der Stephanus, der beginnt seine Rede mit den Worten in Apostelgeschichte 7, Vers 2. Er aber sprach: Brüder und Väter, höret, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, ehe er in Haran wohnte. Da lesen wir was Neues hinzu zu dem, was wir in 1. Mose 12 finden, wo es dort heißt, er soll ausziehen aus Haran. Aber er war ja vorher in Mesopotamien. Und der Stephanus offenbart hier, dass Gott schon vorher mit dem Abraham geredet hat, um ihn aus Ur in Chaldea nach Haran zu schicken. Ja? Und dort sagt er, der Gott der Herrlichkeit sei das gewesen. Im Leben Abrahams ging es um Vaterschaft, denn damals war er noch kinderlos und er blieb es, bis er im Land Kanaan eine Zeit lang gewohnt hatte. Dann, zu Gottes Zeitpunkt, verlieh er ihm Vaterschaft. Ja? Und das ist ja auch das, was hier vorne dran steht in dem Gebet des Paulus. Er verlieh Vaterschaft und er verlieh Zeugungsfähigkeit und er verlieh der Sarah die Kraft zur Grundlegung eines Samens, steht im Hebräerbrief. Ja? Dort steht das gleiche Wort wie von der Grundlegung des Kosmos, ja, dem Herabwurf, Katabolä, eines Samens. Das heißt, der Same konnte deshalb in der Sarah gegründet werden, weil der Herr ihren Mutterleib dazu geöffnet hatte. Ja, und in dem Sinne sehen wir schon, wie Gott der Vater aller derer ist, die geboren werden, ob natürlich oder geistlich. Ja. Das Natürliche kommt zuerst, dann das Geistliche, sagt Paulus. In 1. Korinther 15, 46 ist es, glaube ich. Ja. Herrlichkeit hat also etwas mit Zeugung von Leben zu tun. Und er will nicht nur Gott der Herrlichkeit sein, sondern er will seine Herrlichkeit weitergeben und mehren in seinen Geschöpfen. Und der Thomas hat es ja auch schon angedeutet, das Ziel ist ja, dass Gott alles in allem sein wird. Und das bedeutet, er will allen Vater werden. Ja? Das ist sein Ziel. Und vorher hört er nicht auf zu arbeiten und zu machen und zu tun, bis dieses Ziel erreicht ist. Und Christus wurde nach Römer 6, Vers 4 durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt aus den Toten. Ja? Also die Kraft Gottes ist ein anderer Ausdruck für Herrlichkeit. Ja? Das geht zwar in unsere Köpfe schlecht rein, aber so ist es. Das ist eine biblische Definition, wenn man so will. Und deshalb spricht der Paulus und bittet darum, dass uns diese Kraft bewusst wird, dass die in unserem Leben wirkt. Auch wenn wir uns gerade ganz elendig fühlen und sagen, mit mir wird nichts mehr, ich bin am Ende. Ja, dann kann ich trotzdem sagen, Herr, ich danke dir, dass deine Kraft da ist, auch wenn ich sie jetzt nicht merke. Vers 15 in Kapitel 3, da ist wichtig, dass der Gott alle Vaterschaften und Zeugungsvorgänge in den Himmeln und auf Erden benennt. Ja, er vermittelt sie. Und das bedeutet unter anderem, dass jedes Menschenkind, das gewollt oder ungewollt, ob tot geboren, ob abgetrieben, in diesen Kosmos kommt, ist ein Geschöpf, das er benennt und zu dem er selber eine persönliche Beziehung hat. Ja? Das muss man einfach sehen. Und dann da sieht man, wie furchtbar es das ist, wenn der Mensch hergeht und das, dieses von Gott ausgelöste Vaterschaft schon im Mutterleibe abzubrechen, zu glauben, das sei die Befreiung. Ja, das wird ja heute propagiert. Mein Körper gehört mir, sagen im Geist verwirrte Frauen. Ja, und die Männer, die helfen ihr dann und machen Gesetze, die diesen Unsinn legalisieren. Aber wir wollen ja nicht Steine werfen, sondern uns an der Stelle daran erinnern, dass Gott auch der Vater dieser Geschöpfe ist und dass er mit denen etwas Kostbares machen wird. Ja? Und im Hebräerbrief, da wird es auch schon angedeutet, da werden unter den Leuten, die der Hebräerbriefschreiber dort aufzählt, da zählt er Menschen auf, deren der Kosmos nicht wert war, dass sie gelebt haben. Das ist auch sowas. Ja? Es gibt also auf der Erde Menschen, die leben da, und der Herr sagt, die sind so wertvoll, dass der Kosmos, also das, was sie hier umgibt, der ist es gar nicht wert, dass diese Menschen existieren. So wertvoll erachtet Gott diese Menschen. Ja, wir werden mal staunen, wer das alles war, wenn wir rüberkommen und der Herr uns das offenbart. Der Hesekiel muss daher schreiben, alle Seelen sind mein, sagt Gott im Hesekiel 18, Vers 4, die Seele des Vaters, auch die Seele des Sohnes. Sie sind mein. Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Ja, und der Zusammenhang dort ist der, dass dort der Spruch war, ja, die Kinder müssen für die Sünden der Väter sterben und das ausbaden, was die Väter angerichtet haben. Das ist natürlich teilweise schon richtig, aber Gott sagt, Moment mal, es ist anders. Ich ziehe jede Seele, die sündigt, zur Verantwortung. Ja? Und deshalb hat auch der Herr Jesus für jede Seele individuell seine Seele in den Tod ausgeschüttet, nach Jesaja 53. Ja, das war keine solche Kollektivhandlung, ja? So wie das Regierungen machen müssen, dass sie kollektiv Gesetze erlassen und Hilfen geben. Bei Gott ist das anders. Seine Hilfe ist immer persönlich. Ja, und sein Werk an dem Menschen ist immer persönlich, kommt hier also voll zum Ausdruck. Und deshalb liest man zum Beispiel in Sacharja 12, Vers 1, Ausspruch oder Last Jahwes über Israel. Es spricht Jahweh, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet. Und jetzt kommt ein Satz, den wird man hier gar nicht vermuten. Und des Menschen Geist in seinem Innern bildet. Jeder Menschengeist, der hier über diese Erde gebildet wird, den bildet er. Ja, also ein weiterer Beweis, dass er sich um die Vaterschaft von denen kümmert, die geboren werden, oder auch wenn sie nicht geboren werden, ist trotzdem Gott letztlich der Vater derer. So kostbar. Ja. Und deshalb ist es vollkommen logisch, dass Gott das alles wieder ins Lot bringen wird. Möchte ich noch eine Stelle lesen. Im Psalm 22, 27, da lesen wir auch von Vaterschaften. Das kommt in der Übersetzung nicht so richtig zur Geltung, aber da heißt es wörtlich in Psalm 22, 27, es werden eingedenkt werden und zu Jahwe umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden niederfallen, in Huldigung und Anbetung, alle Vaterschaften der Nationen. Ja, also jede Nation hat ja irgendwann mal eine Person gehabt, aus der sie hervorging. Von Semheim und Japhet kommen alle Nationen nach der Flut. Ja, und diese Vaterschaften, das sind dann lauter solche Pyramiden, ja, und daraus sind die Nationen dann entstanden. Hier steht das Wort Goyim im Hebräischen, also echte Nationen. Und von denen heißt es, dass alle diese Vaterschaften sich einmal vor Gott anbetend niederwerfen. Also alle, die dazugehören. In Jesaja 45 am Ende steht, in Yahweh wird gerechtfertigt werden und sich rühmen aller Same Israels. Ja, ist auch so ein Ausdruck, ja, der Same ist das, was durchgängig ist, aller Same Israels, vom ersten Israeliten, der Jakob, umgenannt in Israel. Alle Nachkommen werden also zurechtgebracht. Und so lesen wir auch in 1. Korinther 15 die kostbaren Verse. Es wird gesät ein seelischer Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen seelischen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde eine lebendige Seele und der letzte oder zweite Adam zu einem lebendig machenden Geist. Aber das Geistliche war nicht zuerst, sondern das Seelische. Danach aber das Geistige. Ja? So hat sozusagen in diese leibliche Schöpfungsordnung, dass das Seelische zuerst war und danach das Geistige kommt, hat der Herr schon die Linie reingelegt, dass jeder, der einen seelischen Leib hat, der wird einen geistigen Leib bekommen. Ja. Und deshalb schreibt er ja in ein paar Verse vorher, dass die, so wie in Adam alle sterben, so werden in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Also hat Gott schon in der Schöpfung angelegt. Ja. Und er ist der diese Vaterschaft begründet und benennt. Vaterschaften in den Himmeln, ja, betreffen einmal die Glieder am Leib des Christus, deren Bürgertum schon jetzt dort ist. Ja. Dann aber soll nach 1. Korinther 6, 1 bis 3 der Leib des Christus einst Kosmos und Engel richten, was bedeutet, dass diese alle ins Leben hineingezeugt werden. Und dass in Christus eben alle lebendig gemacht werden. So hängen also die Vaterschaften unseres Gottes und der Herrlichkeit zusammen. Und so hat er sie vor den Äonen bereits in den Kosmos hineingeplant. Und jetzt im Lauf der Äonen, viele Äonen, ja, wird er das zum Austrag bringen. Ja. Und es war der Michael Hahn, der glaubte, dass es 49 Äonen gibt. Ja? Und er hat es einfach aus der Halja-Ordnung Israels abgeleitet. Ja? Und was ist denn der 50. Das 50. Jahr? Das ist doch die Wiederbringung aller Dinge. Ja? In Israel wurde alle Schulden wurden getilgt. Alles kam wieder zurück zu seinem Originalbesitz. Ja, und so hat der Michael Hahn gesagt, also er glaubt, Gott habe 49 Äonen eingeteilt, ja, weil der 50. Äon, da macht er alles wieder glatt. Ja, alles, was an Schuld war, ist zum Schluss wieder beim 50. im Halljahr, Hall- und Jobeljahr, ist alles wieder zurechtgebracht. Ja, ein Gedanke, der ist durchaus biblisch sinnvoll, ob jetzt nun gut 49 Äonen oder noch mehr oder weniger eingeteilt hat, das spielt keine Rolle. Aber der Gedanke ist sehr schön, weil er auf biblischen Aussagen basiert. Hat mir eigentlich sehr gefallen, der Gedanke. Ja. Und Gott, unser Gott wird nicht ruhen, bis er allen Vater geworden ist. Nun gehen wir jetzt zu dem Gebet, zu der nächsten Bitte. Zu diesem Gott und Vater der Herrlichkeit betet also Gott, der Paulus. Ja. Und deshalb dürfen auch wir uns bewusst sein und immer mehr werden, dass wir zu dem Gott und Vater der Herrlichkeit beten. Zu keinem geringeren. Fünfte Bitte, Vers 16. In Kapitel 3, auf dass er euch gäbe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Der Herr arbeitet also an dem inneren Menschen den er in uns gezeugt und geschaffen hat. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, dass wir sein Gebilde sind. Also es ist nicht nur eine Zeugung passiert, sondern auch eine neue Schöpfung passiert. Ja? 2. Korinther 5, Vers 17, wenn aber jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, dann ist das Alte vergangen, Neues ist geworden. Es ist also eine Kombination zwischen Zeugung und Schöpfungsakt Gottes, was da passiert. Und dieses Neue, um das geht es, der Paulus sagt, dass uns das bewusst, dass er uns gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden. Und dass uns dies bewusst werde und bleibe, das ist das Gebetsanliegen des Paulus. Der innere, der neue Mensch, den wir nach Kolosser 3, Vers 9 angezogen haben, der muss zur vollen Reife wachsen. Es heißt in Kolosser 3, Vers 10 darauf folgend, und den neuen angezogen habt, der hinauf erneuert wird, oder der hinauf erneuert werdende zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn geschaffen hat. Ja? Der neue Mensch in uns ist ein Schöpfungswerk Gottes. Natürlich, auslösendes Moment ist die Zeugung, aber auch ein Schaffen. Gott schafft in uns etwas. Ja? Er schafft es. Er erschafft Neues durch dem, dass er den neuen Menschen zunehmen lässt. 2. Korinther 4, Vers 16 sagt Paulus deshalb, ermatten wir nicht, sondern wenn auch der äußere Mensch verfällt, verzehrt oder aufgerieben wird, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag, und da steht genau das gleiche Wort wie in Kolosser 3, Vers 10, hinauf erneuert. Also das ist ein Vorgang, der einem ständigen Erneuern gleichkommt. Jeden Tag. Zweifellos entwickelt sich durch Gottes Geist gezeugtes Leben artgemäß, ja, so wie aus einer Eichel keine Gurke rauswächst, ja, sondern eben ein Eichbaum. Es ist logisch, aber trotzdem sehen wir Paulus darum flehen, dass das passiert. Wenn wir genauer hinschauen, und das weiß jedes Kind Gottes genug, hängt geistliches Wachstum mit deiner und meiner Hingabe an das Ziehen und Wirken des Geistes zusammen. Wenn der Herr mich zieht und ich partout nicht aufstehen will, ja, und sage, ja, die Gnade wird es ja machen, und der Herr sagt, du sollst jetzt aufstehen und laufen, endlich, ja, nicht dauernd hinhocken und nichts tun. Wenn es nicht so wäre, dann wären mindestens die Kapitel 4 bis 6 unseres Epheserbriefes sinnloses Papierwerk. Ja? Wenn diese Ermahnung erstens mal nicht notwendig wäre und wenn sie kein Ziel hätte. Ja? Wenn ich eine Ermahnung ausspreche, du mach das und das, und da kommt nichts dabei raus, dann ist die Ermahnung sinnlos. Und der Paulus sagt, ihr Leute, ihr müsst ermahnt werden. Und auch das Gebet, ja, dass uns diese Dinge bewusst werden und bleiben, das wäre sinnlos, ja, wenn es nicht so wäre. Einfaches Beispiel, das kennt ihr alle. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Herrn, den Geist. Das heißt, wenn ich die Herrlichkeit meines Gottes und Vaters nicht anschaue, dann stoppt der Verwandlungsprozess. Ist logisch, ja? Wenn ich mein Angesicht von dem Licht abwende, dann werde ich von der Finsternis beeinflusst. Wenn ich aber in sein Licht schaue, das heißt in das Wort Gottes rein, dann wird meine Gedanken, dann wird mein Inneres dadurch verwandelt in das Bild des Christus. Und darum betet Paulus genau das. Schaue ich also das Angesicht des Herrn im Wort nicht an oder zu wenig an, dann kommt auch
mein Verwandeln in das Bild Gottes, den Christus, ins Stocken. Das ist ein ganz einfacher Schluss, für jeden nachvollziehbar. Paulus sagt in 1. Korinther 3, ich habe gepflanzt. Und was muss ich jetzt machen, dass aus der Pflanze was wird? Ich muss begießen. Ja? Wenn ich kein Wasser ranmache an die Pflanze, dann verdorrt die. Ja, und ein ganz junges Pflänzchen muss ich mehr gießen als das ältere Pflänzchen später, wenn es schon selber gewurzelt hat. Ja? Das sieht man, wir müssen gepflanzt werden, das ist das Werk unseres Gottes. Und dann kommt das Begießen dazu, indem wir uns eben der Wirkung des Wortes Gottes aussetzen. Und dadurch werde ich verwandelt. Nächste Bitte, Vers 17, die Bitte Nummer 6, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen herabwohne, in Liebe gewurzelt und gegründet werdend, heißt es eigentlich wörtlicher. Das klingt zwar nicht so schön, aber das steckt dahinter. So müssten wir es genau lesen. Schon in Vers 12 zusammen mit Römer 8, Vers 10 zeigt, dass der Christus in uns ist. Also ist er gegenwärtig. Und es bleibt so seit unserer Neuzeugung durch den Geist. Seit wir in Christo eine neue Schöpfung sind. Sind wir ja schon. Ja? Jeder versteht jedoch, dass es ein Unterschied ist, ob jemand in einem Haus nur anwesend ist. Also hier in diesem Haus sind wir alle anwesend. Aber keiner würde sagen, ich wohne hier. Ich wohne hier höchstens temporär, solange die Versammlung da ist. Ja? Oder wir vielleicht nachher zusammensitzen und noch reden und was essen. Und dann gehen wir heim und dann ist dieses Haus eben nicht mehr von uns bewohnt. Aber zu Hause, wenn ich heimkomme, da wird doch jeder sagen, ich bewohne dieses Haus. Wie äußert sich das? Ich gehe einfach, wenn ich Lust habe, in jeden Raum und mache in jedem Raum, was ich will. Und genau um das geht's, was der Herr will. Der Herr will, dass ich, ja, das Haus, mein Haus, dass ich ihm das zur Verfügung stelle und sage, Herr, du darfst alle Zimmer bewohnen, auch die, die mir nicht so ganz koscher sind, die ich am liebsten so verdecken wollte, auch die sollst du ganz bewohnen. Und dich komplett in meinem inneren Haus bewegen, wie du willst, nicht wie ich will, dass ich sage, ja, dieser Kellerraum, das ist für mich, da lasse ich dich nicht rein. Ja? Und genau um das betet der Paulus, dass er uns das bewusst machen will. Der Herr möchte uns völlig bewohnen. Ja? Das heißt, alle Glieder unseres Leibes für seine Zwecke verwenden können, wann er will. Nicht nur, wann ich es glaube, dass es gut sei. Entschuldigung. Und das ist im Bild gesprochen, was der Paulus hier für die Glaubenden erfleht. Wir sind ja nicht Marionetten unseres Herrn. Ja? Also die Viecher, die dort an Zeilen hängen. Ja? Wo manche Politiker haben wir den Eindruck, die sind so Marionetten von irgendwelchen Leuten, die im Hintergrund da schaffen. Ja? So ist es nicht. Sondern der Herr das will, dass ich praktisch alle Fäden, ja, die gebe ich ihm ab. Und dann darf er machen, was er will. Und das heißt völlig bewohnen, von oben herunter. Und dass ich das aus Überzeugung mache. Ja, nicht, weil es mir geboten ist, ja, sondern dass ich will, Herr, ich erkenne, du machst nur das Gute mit mir und jetzt will ich alles abgeben. Sollst alles benutzen können von mir, in mir und an mir und durch mich. Wir sind allerdings, wie gesagt, daran beteiligt. Hatte ich eben erklärt. Genauso ist es ja mit der Liebe. Sie ist zusammen mit Christi und Gottes Geist ausgegossen in unsere Herzen nach Römer 5, Vers 5. Und niemand braucht dafür eine Nachfüllpackung. Ja, für die Liebe und den Geist, den wir in uns haben, brauchen wir keine Nachfüllpackung. Die ist immer da. Ja. Nicht wie manche Leute uns Glauben machen müssen, man müsste irgendwie mal wieder wohin gehen und durch Handauflegung neue Kraft tanken. Das ist nicht so. Ja? Und jetzt geht es wiederum darum, dass wir wachstümlich all unser Denken, Fühlen, Wollen und Handeln aus der in uns liebenden, ausgegossenen Liebe heraus betreiben, dass die Liebe Wurzel und Urgrund wird. Dass es ein Werden ist, zeigt hier die griechische Grammatik an, indem wir in Vers 17 lesen müssen, in Liebe gewurzelt und gegründet werdend, so heißt es. Das ist unser Leben. Das Wachstum zeigt sich daraus, dass wir immer tiefer in der Liebe gewurzelt sind, sodass alles, was wir tun und lassen, was wir denken, fühlen und handeln, aus dieser Liebe getrieben wird. In Epheser 5, Vers 18 kommt es auch zum Ausdruck, da sagt der Paulus, berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern, und jetzt heißt es wörtlich, werdet im Geist zum Vollmaß gebracht. Ja? Das heißt, im Geist bedeutet, das ist schon da. Aber die Auswirkung in unser Leben, da fehlt es noch an dem Vollmaß. Und das ist das, was der Herr jetzt in uns wirken will. Wir brauchen nicht mehr Geist, sondern wir müssen dem Geist mehr Raum geben. Ja? Und dadurch werden wir im Geiste vervollständigt. Ja? Das ist der Sinn hier von diesem Ausdruck in Epheser 5, Vers 18. Genau um dieses zunehmende Wurzeln und gegründet werden, fleht der Paulus hier. Und es ist gut, wenn wir das auch konsequent füreinander bitten. Also nicht nur für mich selber, sondern für die Geschwister, die mit denen der Herr zusammengespannt hat. Für die sollen wir dieses Gebet beten, dieses gesunde Gebet. Dann haben wir auch die Sicherheit, dass der Herr das auch erhört. Nun die siebte Bitte mit ihren zwei Unterpunkten. Ich lese nochmal den Vers 18, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget, zusammen mit allen Heiligen, welches die Breite, Länge, Tiefe und Höhe sei. Paulus wählte die Reihenfolge der Begriffe hier nicht zufällig. Insgesamt sehen wir darin die Dimensionen, in denen sich das Geheimnis des Christus auswirkt, die es bis zum Ziel Gottes umfassen wird. Und dabei können wir zum Beispiel Breite und Länge darin sehen, dass es da um die Dimensionen des Irdischen und den Ablauf der Heilszeit geht. Und darin liegt auch die Zubereitungszeit für den Leib des Christus eingeordnet. Ja, zwischen dem vorübergehenden Verwerfen Israels bis zu seiner Wiederannahme am Ende dieses Zeitalters. Darein hat ja Gott die Zeit der Gemeinde gesetzt. Ja? Und so ist es gehört es in die Breite einerseits und auch die Länge. Und darauf folgend kommt dann Israel, kommen die Nationen dran, danach das Ziel, ja, um die drei Ordnungen der Lebendigmachung als Illustration zu verwenden. In Offenbarung 20, Vers 9, da tut der Satan ja noch einmal alles mobilisieren im Kampf gegen Gott. Ja? Und da steht der Begriff hier, es ziehen die Feinde Christi am Ende des Millenniums auf die Breite der Erde. Ja? Und umzingeln das Heerlager der Heiligen. Da habe ich jetzt den Gedanken her, dass die Breite wohl räumlich das Irdische umfasst, während die Länge eher ein Zeitbegriff ist. Tiefe und Höhe dürfen wir den uns jetzt noch unsichtbaren Bereichen der Totenräume, Scheol, andere Gefängnisse in den untersten Teilen der Erde und die Himmel der Himmel und was oberhalb der Himmel ist, samt deren Bewohner sowie den dritten Himmel zurechnen. Ja, das sind lauter Begriffe, die Schrift nennt. Ich möchte der Zeit halber jetzt natürlich die ganzen Stellen nicht nennen. Nach Epheser 4, Vers 9 ging ja Christus in die am tiefsten liegenden Teile der Erde hinab, ja, um seinen Sieg zu proklamieren und alle Schlüssel, die zu diesen Gefängnisräumen führen, mitzunehmen, sodass er, wie wir in Römer 14, 9 lesen, jetzt Herr ist über Tote und Lebendige. Ja? Das heißt, der Herr kann jetzt schon über alle Tote verfügen, wie er will. Er könnte alle möglichen Toten einfach freilassen. Hätte er das Recht dazu. Und wenn die ganze Welt dagegen schreien würde. Eines Tages macht er ja das auch und er hat uns dazu bestimmt, dass wir da mitarbeiten. Und schließlich ist dann der Herr Jesus durch alle Himmel hindurchgegangen, nach Hebräer 4, Vers 14, und wurde dann höher als die Himmel, nach Hebräer 7, 26. Ja, da sehen wir diese Dimensionen wieder, die der Paulus hier in einem Satz anspricht. Was die Himmel und ihre Bewohner angeht, so wirkt unser Leben hier unten, so unvollkommen es auch sein mag, jetzt schon dort hinein, indem wir dazu da sind, dass die mannigfaltige oder buntfarbene Weisheit denen, die in diesen himmlischen Bereichen wohnen, dargestellt wird. Ja, auch da haben wir einen Teil dieser Begrifflichkeiten in diesem Gebet. Jeder Heilige soll also dieselbe Information erhalten und eben alles völlig erfassen vermögen. Hier tiefer einsteigen würde jetzt den Rahmen unserer Betrachtung sprengen, zumal der Paulus hier auch keine weiteren Anmerkungen zu diesen Dimensionen macht. Er nennt sie einfach hintereinander weg. Jetzt die Ergänzung in Vers 7a. Da heißt es, Entschuldigung, 7a in Vers 19, wir sollen wissen um die Liebe des Christus, die alles Wissen übersteigt. Ja, und dies entfaltet und erklärt die vierte Dimension aus Vers 18 weiter. Wissen um Breite, Länge, Tiefe und Höhe. Auch um das Geheimnis des Christus ist wichtig für uns zu wissen. Und dabei geht es ja zuerst um unser Haupt und unseren Herrn Jesus Christus. Sowie aber die Liebe, die größere ist. Neben Glaube, Hoffnung, die drei, die bleiben. So ist die Liebe des Christus immer noch größer als das, was von der Liebe ausgeht. Ja? Denn sie ist die Quelle von allem. Das wird in Epheser 5, Vers 25 deutlich, wo Paulus schreibt vom Sohne Gottes, ihr Ehemänner liebet eure Ehefrauen, gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Das heißt, die Person, die muss immer größer geachtet bleiben als das, was von ihr ausgeht. So ist der Geber einer Gabe immer größer als die Gabe selber. Ja? Die Liebe ist ein Stück vom Sohn und daher größer als was aus dieser Person entspringt. Und Paulus betet und fleht, dass uns das immer bewusst bleiben soll, denn sonst beginnen wir die Gaben mehr zu lieben als den Geber. Ja? Und dann hätte am Ende der Teufel recht, indem er Gott gegenüber den Hiob anklagt und sagt, der ist ja nur fromm, weil er erstens mal reich ist und weil du ihn eingezäunt hast. Mach das alles mal weg und dann wirst du sehen, dass der umfällt. Ja? Und dann kommt raus, nachdem der Teufel alles wegnimmt, dass der Hiob seinen Gott größer geachtet hat als die Gaben, die er von ihm hatte. Und deshalb ist der Christus, ihn zu erkennen, wichtiger, als dass ich von der Gabe lebe, die er mir gibt, ja? Von der Liebe, die er gegen mich auswirkt. Nun zu Vers 7, der Ergänzung 7b in Vers 19. Damit ihr erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle oder Vervollständigen Gottes. Und das ist etwas unsagbar Großes, das wir jetzt mit unseren begrenzten Sinnen nicht fassen können. Und dieses Ergebnis sollen die vier in die Versammlung hineingegebenen Dienste hervorbringen. Deshalb sind die da, die vier Dienste, die der Paulus dann im Kapitel 4 nennt. Und was soll aus den Diensten hervorgebracht werden? Sie dienen nach Epheser 4, Vers 12 und 13 zur Einrenkung der Heiligen. Ja? Also jeder Heilige muss eingerenkt werden. Ja? Wir sind alle, wenn wir von Neuem geboren sind, zunächst funktionieren unsere Glieder noch nicht so, wie der Herr das haben möchte. Ja? Sondern die haben alle noch viel zu sehr Eigendynamik. Und der Herr möchte das einrenken, ja, sodass alle unsere Glieder, unsere Gedanken, unsere Hände, unsere Füße und unser ganzer Körper für ihn verwendbar wird. Und was soll rauskommen? Für das Werk des Dienstes müssen wir eingerenkt werden, so heißt der griechische Begriff an der Stelle, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Manneswuchs, zu dem Maß des vollen Wuchses des Christus. Und von dem Herrn Jesus sagt der Paulus in Kolosser 1, 19, vom Vater aus gesehen, es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Ja? Und so soll auch die Fülle des Vaters in jedem einzelnen Glied, so armselig du dich auch jetzt fühlen magst, ja, die ganze Fülle des Vaters soll in mir, in dir wohnen. Ja, das ist das Ziel. Und darum haben wir die Dienste in der Versammlung, dass das zum Austrag kommt. Wir müssen uns nicht um die Einheit des Geistes kümmern, dass die wächst, denn die hat er hervorgegeben, die sollen wir bewahren. Aber die Einheit des Glaubens, ja, worin auch die Einheit in der Erkenntnis Gottes kommt, die muss erst wachsen. Ja. Dazu sind diese Dienste da. Und deshalb betet Paulus in diesem gewaltigen Gebet genau darum. Paulus betet, dass wir angesichts des Zieles hier uns mit der völligen Innewohnung des Sohnes, Vers 17 oder Römer 8, Vers 10, begnügen sollen und keine religiösen Handlungen, Philosophie und andere Jämmerlichkeiten da hinzufügen wollen, ja? Sondern mit dem begnügen, was der Herr uns gegeben hat. Denn das ist alleine, macht uns fähig, in dieses Ziel der ganzen Fülle Gottes hineinzuwachsen. Und es ist das Ziel eben von Vers 17, dass der Herr ganz und völlig uns bewohnen darf, dass wir uns dazu hingeben. Und nun noch ein paar Gedanken zu den Versen 20 und 21. Das ist der Abschluss des Gebetes mit einem Lobpreis an Gott, den Vater, an den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, an den Gott und Vater der Herrlichkeit, an den Gott und Vater der Vaterschaften in den Himmeln und auf der Erde benennen. Ja, das sind alles die Dinge, die den Paulus jetzt zu diesem Lobpreis bringen, der am Ende dieses kolossalen Gebetes steht. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über alle Maßen mehr als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ja, das soll ich mir bewusst sein. Die Kraft ist da, die wirkt in mir, auch wenn ich im Moment nichts spüre. Dieser Lobpreis, der beinhaltet zwei kostbare Verheißungen. Gott, der Vater, unser Vater, vermag weit über alles in Gedanken Ersinnbare und in Bitten Formulierbare hinaus zu tun. Ja, kann ich auch am Ende meines Gebetes sagen, Herr, du siehst, ich habe jetzt meine Gedanken formuliert in vielleicht stockenden Worten, ja, in Sätzen, die gar nicht ganz grammatisch sauber sind, aber ich weiß, du kannst viel mehr tun und du wirst viel mehr tun, als das, was ich dir jetzt da gebracht habe. Ja? Und ich darf ja mein Herz ausschütten vor meinem Gott. Ja? Und so, wie es mir gerade ist. Ich muss nicht Worte zurechtlegen und beschönigen. Ich darf so kommen, wie ich bin. Immer. Zweitens, er tut das in der Auferstehungskraft, die in uns wirkt, mit der er einst auch unseren Leib der Niedrigkeit in die Gleichgestalt des Herrlichkeitsleibes Christus umgestalten wird. Genau diese Kraft, die haben wir jetzt schon zur Verfügung. Ist das nicht etwas, was uns total den Rücken frei macht? Ja? Wir müssen gar nicht Angst haben, wer kommt jetzt da von hinten und wirft uns um? Niemand. Ja? Und wenn ich falle, dann falle ich auf den Christusgrund. Dann darf ich wieder aufstehen und weiterlaufen. Der erste Punkt hier, der erinnert uns auf dem Hintergrund von Kapitel 3, Vers 10 und 11 an die vielen jetzt noch offenen Fragen und Rätsel unseres Lebens und die, von denen wir, für die wir beten. Ja, wir beten ja für andere, damit der Herr in denen vorwärts kommt, dass er ihre Nöte löst, die wir uns auf die Seele mitlegen. Und das hängt alles mit dem Vorsatz Gottes der Äonen zusammen, die er in Christo gefasst hat. Und davon ist uns zwar Entscheidendes, eben seine wichtigsten Ziele bekannt, aber eben nicht die Wege dahin. Die muss er uns weitgehend vorenthalten. Warum? Weil wir sonst nicht mehr glauben müssen. Wenn ich einen riesen Fahrplan meines Lebens hätte, wo jede Sekunde drin steht, was jetzt kommt, dann brauche ich keinen Glauben mehr. Ja? Dann brauche ich nur in der Liste nachgucken. Dann vergesse ich meinen Gott. Ja? Und deshalb sagt Gott, guck, dort ist das Ziel, da kommt ihr alle hin. Aber bitte überlasst mir, wie ich euch dahin bringe. Das werde ich hinschaffen. Ja? Ich mache das. Und du darfst jetzt einfach dich fallen lassen. Aufgrund von dem, was wir sonst von unserem Gott und Vater gelernt haben oder lernen dürfen im Wort. Der Herr hört jedes Flehen und er reagiert darauf, wenn es aus aufrichtigem Herzen kommt. Und dabei verwendet sich der Geist des Christus in uns und er selber, der in uns ist, nach Römer 8, Vers 34, er verwendet sich für uns. Für dich und mich. Im zweiten Punkt hier, da knüpft Paulus an die vierte Bitte des Gebets in Kapitel 1, 19 und 2, 1 an. Und dort bittet er, dass uns immer mehr bewusst wird, dass genau die Kraft in uns permanent wirkt, mit der er den Christus aus den Toten auferweckte. So wie auch uns. Und sie steht dir und mir immer zur Verfügung. Und diesem Wissen entspringt jetzt der Lobpreis, mit dem der Paulus sein Gebet abschließt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu hinein in alle Generationen des Zeitalters, der Zeitalter. Amen. Herrlichkeit in der Versammlung gebührt nur Gott, dem Vater, und niemand anders. Jedoch schrieb Paulus an die Korinther noch ein kostbares Wort. In 2. Korinther 8, Vers 23, da sagt Paulus, sei es, was Titus betrifft, er ist mein Genosse und in Bezug auf euch mein Mitarbeiter. Seien es unsere Brüder, sie sind Gesandte der Versammlungen Christi Herrlichkeit. Ja? Also, alle Brüder, alle Schwestern in der Versammlung, die sind ein Stück Herrlichkeit des Christus. Und das bedeutet, ja, wenn der Paulus darum bittet, im ersten Teil des Gebets, dass uns bewusst wird, dass der Christus, wenn er dann seinen Leib an sich zieht, ein Vollmaß bekommt, ja, eine Erweiterung seiner Herrlichkeit, die er schon vor Grundlegung der Welt beim Vater hatte, die wird dadurch vermehrt, dass du und ich mit ihm dann zusammengebunden den ganzen Christus bilden, aus Haupt und Gliedern. Dadurch wird seine Herrlichkeit vergrößert und die wird dann auch zur Schau gestellt, wenn Christus mit seiner Gemeinde auf dieser Erde runterkommt. Ja? Und wenn dann in seinen Heiligen der Christus verherrlicht wird. So wie der Paulus das in 2. Thessalonicher 1, glaube ich, Vers 10 rum schreibt. Ja? Und danach ist der ganze Leib als Gegenstück zur Gottesherrlichkeit in der Versammlung Christi-Herrlichkeit. Und genau das zeigt er auch in der zweiten Bitte seines Gebets auf. In Epheser 1, Vers 18. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Losteils in den Heiligen ist. Ich darf mir jetzt schon bewusst werden, so unfähig mich auch fühle, ich darf jetzt schon und erst recht dann in der Vollendung ein Teil der Herrlichkeit meines Hauptes sein. Ja? Ist ja nicht so, dass allein das Haupt Herrlichkeit ist, sondern der Herr will, dass sein ganzer Leib seine Herrlichkeit repräsentiert. Und so ist jeder Einzelne unter uns, der zum Leib des Christus gehört, ein Teil der Herrlichkeit des Christus. Ist das nicht kostbar? Jetzt schon? Ja? Paulus sagt ja auch den Korinthern, wisset ihr nicht, dass euer Leib, der Tempel, was ist, des Heiligen Geistes ist. Ja? Es ist beschämend kostbar, ja, dass unser Haupt ein Herrlichkeitserbe oder ein Herrlichkeitslosteil in seinem Leib hat, auf das er aktuell wartet, bis es zum Vollmaß gebracht wird. Man würde Vers 18 nicht zu denken wagen, stünde das nicht als Wort unseres Herrn geschrieben. Das ist ganz kostbar. Und das hilft unseren Blick freimütig weg von allem anderen auf ihn hin auszurichten. Und es macht damit auch den Abstand zu den beklemmenden und nach unten ziehenden Gegebenheiten unseres diesseitigen Lebens größer. Ich möchte noch zu dem letzten Begriff hier noch wenige Minuten verwenden. Da ist ja davon die Rede, wenn ich das noch einmal lese, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Das heißt, interessant ist der Gedanke, Gott hat offensichtlich ein Zeitalter als ganz besonderes hervorgehoben gegenüber allen anderen Zeitaltern. Ja? Wenn wir das jetzt verinnerlicht haben, was wir bisher betrachtet haben, dann kommen wir zu dem Schluss, es muss eigentlich dieses Zeitalter, der Zeitalter, das Zeitalter sein, wo der Vater zu seiner Vollendung kommt. Ja? In dem alles und all dieses Negative, ja, das die vorauslaufenden Zeitalter bis zum Vollmaß hin beinhaltet, bis das zum Abschluss gekommen ist. Ja. Und deshalb hat mir auch der Gedanke von dem Michael Hahn gefallen, ja, dass er sagt, diese 49 Äonen, die da vorauslaufen, das ist alles Zubereitung dafür, dass alles zu seiner Vollendung kommt, dass alles Negative, was vorher war, aufgehoben wird. Ja? Dass alles, was an Fluch da war, dass das in Segen verwandelt wird. Oder in anderen Worten ausgedrückt, dass Gott dann in diesem letzten Zeitalter, dem Zeitalter, der Zeitalter, dann zu seinem Vollmaß gekommen ist, indem er in jedem einzelnen Geschöpf alles ist, alles wird.
indem er alles in allen wird, indem er Vater aller wird, aller Geschöpfe. Schreibt nicht Paulus in Römer 8, dass die ganze Schöpfung befreit werden wird von der Knecht, von der Sklaverei des Verderbnisses, zu was? Zu der Freiheit der Kinder Gottes. Und wer sind denn die Kinder Gottes momentan? Das ist doch die Gemeinde, ja, das ist doch sein Leib. Ja, und genau zu dieser Freiheit wird die ganze Schöpfung befreit werden. Startpunkt ist, wenn er in großer Macht und Herrlichkeit, ja, mit seinem Leib auf diese Erde zurückkommt, dann wird er bestaunt werden, der Christus, in allen denen, die da sichtbar werden. Du und ich, wir sind ja da dabei. Denn wir sind ja alle Zeit zusammen mit dem Christus nach der Entrückung. Und da, wo er ist, sind auch wir. Und da, wo er nicht ist, sind auch wir nicht. Ja, also das ist ganz kostbar. Und so dürfen wir jetzt hier in diesem letzten Ausdruck sehen, dass der Herr einen Vollendungsäon bestimmt hat. Wie lang der ist, das wissen wir nicht. Aber in dem dann sozusagen alle Zwischenziele zum Gesamtziel zusammengefasst werden. Und das ist wohl, ja, so verstehe ich den Text hier, das Zeitalter der Zeitalter. Das Zeitalter der Zeitalter. Es ist quasi wie so, ich habe damals einen programmierbaren Rechner gehabt, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und da habe ich ein kleines Programm reingeschrieben. Und immer wenn ich zu ihr gekommen bin, dann durfte sie das Programm starten. Und das Programm hat immer ausgegeben, wie viele Tage es noch zu der Hochzeit ist. Ja, könnt ihr jetzt lachen, ja, das ist ein bisschen kindisch. Aber ja, das hatte ich meiner Frau da gemacht, ja, weil ich zu der Zeit noch studiert habe. Und da war ich ganz stolz drauf, dass das ging. Und jedes Mal hat sie das Programm einfach gestartet und dann kam einfach die Zahl der Tage bis zur Hochzeit. So war doch der Tag der Hochzeit, es war doch der Tag unserer Verlobungszeit. Ja? Also wenn man jetzt die Verlobungszeit als die 49 Äonen zieht, ja, dann war halt der Hochzeitstag der 50. Äon. Ja, und so ähnlich ist es auch, wenn der Herr zu seiner Vollendung kommt, dann gibt es eine Totalhochzeit mit dem ganzen Kosmos. Ja. Ihr hofft, ihr versteht dieses, ja, Bild, das Ereignis kann es natürlich nicht beschreiben, was da passieren wird, aber das ist so ein kleiner Gedankenhilfe zu dem Ziel, das unser Gott erreichen wird. So viel, liebe Geschwister, zu diesem Text. Der Herr möge sein Wort segnen und uns erfüllen mit dem, was er mit uns alles vorhat, ja, und was jetzt schon Teil unseres Lebens sein darf. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, wie kostbar bist du, und es ist beschämend, ja, dass du mich auch zu denen zählst, die zu dem Leibe deines Sohnes gehören dürfen. Und jeder, der hier sitzt, der wird es wohl auch so empfinden. Und wir danken dir, Vater, dass wir uns nicht minderwertig vorkommen müssen, auch wenn wir es dem Äußeren nach sind und wir nicht viele Weise sind, nicht viele Große und nicht viele Einflussreiche in diesem Kosmos. Aber für dich kostbar. Hab Dank von ganzem Herzen für dieses Wissen. Und so segne nun dein Wort, das wir betrachtet haben, in jedem einzelnen Herzen, und mach du dich selber groß. Und lass uns in diesem Bewusstsein auch wieder in den Alltag zurückkehren. Segne all unsere Geschwister, die jetzt unter Druck und Last sind, ja, die vor Schmerzen Angst haben, vor Schmerzen dahin siechen müssen, die Angst haben, dass ihnen eine Bombe auf den Kopf fällt oder sonst etwas Böses geschieht in dieser Zeit noch. Erbarme dich auch über dein Volk Israel. Und verwende diesen Druck auch dazu, dass Menschen dort in deinem Volk ihren König David suchen, ihren Messias suchen. Hab Dank, dass du das tun wirst, denn du wirst das Gericht dazu verwenden, dass wieder Zurechtbringung stattfindet.
Wir segnen dich und beißen dich auch an diesem Morgen. Amen.